Wenn jetzt ein guter Freund zu mir kommen würde, würde mir erzählen, ey, guck mal, ich habe einen schlechten Tag, ich habe es irgendwie verbockt, hast du ein bisschen Zeit für mich? Da würden wir in der Regel sagen, ja klar, lass uns ein Bier trinken gehen oder was auch immer dem Menschen dann in dem Augenblick helfen würde. Zu uns selbst sagen wir dann aber in der Regel im inneren Dialog, scheiße, das hätte nicht passieren dürfen und warum war ich so dumm? Also wir sind quasi so ein bisschen gescheitert und holen dann metaphorisch auch noch die Neunschwänzige heraus und peitschen uns dann im inneren Dialog aus. Und dann haben wir nicht nur den eigenen Stress, sondern auch den Metastress.
Willkommen zur neuen Folge von Jetzt erst recht. In Krisen stehen Chefinnen und Chefs vor einer großen Herausforderung. Sie müssen nicht nur selbst zurechtkommen, sondern auch ihr Team mitnehmen. Doch wie kann man motivieren, wenn man selbst hadert? Und wie gelingt dies, ohne die eigene Authentizität zu verlieren? Darüber habe ich mit Nico Rose gesprochen. Er ist Psychologe und spezialisiert auf positive Psychologie. Statt sich nur auf Probleme zu konzentrieren, fragt er, was stärkt Menschen und was befördert ihr Wohlbefinden? Nach Station bei L'Oréal Deutschland und der Bertelsmann Gruppe berät er heute Führungskräfte und Unternehmen rund um Team- und Organisationsentwicklung. Dabei geht es ihm vor allem um eines, nämlich um Sinnstiftung bei der Arbeit. Viel Spaß beim Interview. Nico, in Zeiten des Umbruchs, der Krisen hat man als Unternehmer ja eine Menge an Aufgaben, die man bewältigen muss. Und dann kommt das Team noch dazu. Was empfiehlst du als Psychologe, wie man eigentlich mit einem Team durch Krisen gehen kann?
Es gibt ja den Begriff Zweckoptimismus und der wird manchmal in der Alltagssprache so ein bisschen negativ konnotiert benutzt. Ich glaube aber, dass es gerade in Krisenzeiten als Unternehmer oder allgemein Führungskraft im Grunde sowas wie erste Bürgerpflicht ist und zur Professionalität gehört, tatsächlich optimistisch zu sein. Das heißt im Grunde manchmal sogar, dass ich vielleicht ein bisschen was nach außen darstellen muss, was ich nach innen gerade gar nicht selbst fühle. Aber das gehört eben aus meiner Sicht zur Professionalität dazu.
Also eine Rolle, ne? Du nimmst eine Rolle ein, quasi eine eigene Rolle. Und das ist die Rolle, der positiv in die Zukunft schaut.
Ja, das tut man ja sowieso immer, ne? Also da, wo ich Unternehmer bin, da, wo ich führe, bin ich immer in einer Rolle. Und zu dieser Rolle gehören auch bestimmte Erwartungen. Und ich muss mir eben darüber im Klaren sein, dass das, was ich tue, immer auch einen energetisierenden oder auch einen de-energetisierenden Effekt auf die Leute in meiner Obhut hat, ne? Und deswegen ist es manchmal angemessen, sogar ein ganz klein bisschen zum Schauspieler zu werden. Tatsächlich aber eben im Dienste des großen Ganzen für die Menschen. Die erwarten das von einem. Also ich mir vorstelle, jetzt geht's mir auch schon schlecht und dann lässt mein Chef oder mein Unternehmer auch noch den Kopf hängen. Wo soll ich dann meine Energie herkriegen? Also da ist schon ein echter Auftrag, ja.
Aber auch eine ganz große Gefahr, oder? Dass man nicht mehr als natürlich wahrgenommen wird.
Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wann man was macht. Also du kannst ja durchaus auch mal offen und transparent sagen, an bestimmten Tagen, mir geht es jetzt gerade nicht so gut und lasst mich vielleicht auch mal jetzt ein Stündchen oder zwei in Ruhe. Ich mache jetzt die Tür zu und möchte mal erstmal keinen sehen. Das finde ich auch okay. Also solange man das so auf der Metaebene transparent macht, nur sich die ganze Zeit so komplett hängen zu lassen, das ist tatsächlich auch nicht der Weg. Also ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Man muss andersbezogen beides hinkriegen.
Ist ja ziemlich anspruchsvoll, ne? Weil man überlegt, gerade in Krisensituationen ist man ja oft angewiesen auf das Team. Das heißt, wenn das Team die Ernsthaftigkeit nicht mitbekommt, versteht, ist vielleicht auch die Bereitschaft gar nicht so groß, damit anzupacken, ne? Und auch kreativ zu sein, Ideen zu entwickeln. Ne? Da ist die Frage, ne? Ist das nicht eine Situation, die man kaum lösen kann?
Das ist auf jeden Fall eine sehr schwere Aufgabe und ich glaube, deswegen gibt es ja auch erfolgreiche Unternehmer und weniger erfolgreiche Unternehmer. Also man muss einfach wirklich sehen, da gibt es jetzt nicht den einen Weg und das eine Tool. Also manchmal kann es helfen, einfach ganz transparent klarzumachen, wo stehe ich auch gerade und mir geht es auch gerade nicht so gut. Und dann hat man eben eine Ebene der Authentizität und die kann manchmal helfen. Und manchmal ist es aber auch wichtig, gerade wenn man zum Beispiel vielleicht vor größeren Menschenmengen spricht, ne, irgendwie in einem All-Hands-Meeting oder wie auch immer, dass man schon in der Lage ist, die Leute wieder ein bisschen mit Energie aufzuladen, sie mitzunehmen und Lust auf Zukunft zu machen. Das eine schließt das andere ja nicht aus, sondern es ist wirklich anlassbezogen die Frage, wann gehe ich sozusagen in welchen Modus über, ne? Und das muss man schon drauf haben, aus meiner Sicht.
Also muss man eigentlich sagen, ist der Unternehmer, die Unternehmerin an der Spitze eigentlich sowas wie die Energiequelle, ja. Und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die schauen halt, ne, wie geht's dem Chef, der Chefin gerade? Und dann bist du gefordert. Da musst du halt auch liefern, Energie, weil das geht dann weiter ins gesamte Unternehmen. Ist das so?
Definitiv. Wir sprechen da in der Forschung von sogenannter relationaler Energie, also Beziehungsenergie. Und es ist quasi diese Form von Energie und Motivation, die so durch menschlichen Kontakt gefördert, aber auch vermindert werden kann. Und das Spannende jetzt für die Unternehmer, die ja in der Regel dann in der Hierarchie ganz oben stehen und Gesamtverantwortung haben, ist, diese Energie fängt wirklich an, durch das Netzwerk zu wandern. Also jetzt stelle ich mir zum Beispiel vor, ich spreche als Unternehmer mit meinem engsten Führungskreis, 7, 8 Leute. Dann könnte ich ja davon ausgehen, dass das quasi in dem Raum mit den Menschen bleibt. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir sind ja von der Bauart her Säugetiere und wir haben alle diese Fähigkeit zur Emotionsübertragung. Und jetzt wissen wir, ich weiß, das klingt immer so ein bisschen esoterisch, aber die Forschung ist da. Man kann diesen Energieübertragungseffekt noch bis ins 4., zum Teil 5. Knotenende des Netzwerkes merken. Also das, was ich da jetzt vielleicht in meinem Boardroom mit meinen engsten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bespreche, das ist 5 Stationen weiter immer noch messbar. Und übrigens bei einem mittelgroßen Unternehmen, 5 Stationen weiter heißt ja häufig auch der Kunde und oder vielleicht ein Bewerber oder eine Bewerberin, die sich fragt, möchte ich da arbeiten? Also man hat immer diese emotionale Gesamtverantwortung. Und das ist auch eine der wenigen Dinge, die ich als Unternehmer nicht delegieren kann. Ich kann alles Mögliche delegieren, aber wie ich morgens in einen Raum reinkomme oder wie ich auch in einen Teams-Raum reinkomme, das kann ich niemals delegieren und das kann ich nicht abschalten. Und deswegen ist da eine große Verantwortung.
Es gibt einen tollen Unternehmer, der heißt Errol Weinzweig, der hat das in seinem Buch beschrieben, dass man eigentlich sein eigenes Energielevel messen sollte, wenn ich morgens reingehe ins Büro, in die Firma, zu den Kollegen und gucken, wo bin ich denn eigentlich gerade und gelingt es mir, im Laufe des Meetings meinetwegen, der Konferenz, dafür zu sorgen, dass der Level hochgeht. Ist das etwas, was du auch empfehlen würdest, sich selbst zu checken quasi? Aber wie ist mein eigener Energielevel?
Definitiv. Ich würde das vor allen Dingen auch mal empfehlen, so zwischen den Meetings. Und diese Frage, ob ich mich zwischen 2 Meetings in den Tag verteilt immer wieder mal so ein Stück weit auch emotional regulieren kann, die ist schon sehr entscheidend, weil es tatsächlich auch so etwas wie eine emotionale Hierarchie gibt. Das heißt, als Unternehmer, Geschäftsführer, als Alpha-Tierchen in dem jeweiligen Kontext habe ich ja nicht nur ein bisschen mehr zu sagen und auch ein bisschen mehr Verantwortung, sondern meine Emotionen wirken auch stärker auf die der geführten Menschen als umgekehrt. Das heißt, das, was ich emotional jetzt so in einen Raum mit hineinbringe, das wird mir mit großer Wahrscheinlichkeit wiedergespiegelt, weil sich die Leute emotional an meine Stimmung anpassen. Und deswegen sage ich, diese Fähigkeit zur Emotionsregulation, vielleicht, wenn das Meeting davor nicht ganz so gut gelaufen ist, wenn ich irgendwie einen verärgerten Kunden am Telefon hatte, sowas gibt's ja, das ist unglaublich wichtig. Und wie das dann geht, da gibt's ja ganz viele verschiedene Wege. Ich sag für mich aber, wenn nichts anderes mehr geht, YouTube Katzenvideos. Das ist so mein Geheimtipp, weil das eben auch schnell geht bei mir.
Okay, also alle Mittelständler in Deutschland, guckt euch YouTube-Videos an, tollen Katzenvideos und schon geht das Level rauf. Ist das so quasi wissenschaftlich erprobt von dir persönlich?
Naja, das ist jetzt nur ein Weg. Also wenn man keine Katzen mag, sind natürlich Katzenvideos relativ schwierig. Nein, mir geht's eben einfach um die Erkenntnis, dass man das erstmal für sich selbst erkennen darf, wenn ich jetzt gerade emotional eher im Keller bin und dass ich eben auch verstehe, dass das was mit den anderen Menschen macht. Und insbesondere übrigens, wenn ich jetzt Meetings habe, wo es so um den Bereich Kreativität geht, Brainstorming im weitesten Sinne, oder ich sage auch immer gerne, wo es darum geht, eher die Zukunft ins Unternehmen einzuladen und groß und weit zu denken, da ist es wissenschaftlich nachgewiesen tatsächlich sehr wichtig, dass auch mindestens mal so ein leicht positiver Grundtonus in dem Raum herrscht, weil positive Emotionen uns quasi etwas plakativ ausgedrückt helfen, weit zu denken, groß zu denken. Das heißt übrigens nicht, dass die andere Seite, also Angst und Furcht, dass das schlecht wäre, sondern die können uns natürlich auch anders bezogen helfen. Aber diese negativen Emotionen, die machen uns eher eng, die machen auch den Blickwinkel so ein bisschen enger. Das heißt, wenn es in einem Meeting darum geht, zum Beispiel mal ein Konzept zu prüfen, ein Budget auch kritisch mal zu durchleuchten, dann kann es sogar sinnvoll sein, sich anlassbezogen ein bisschen abzudämpfen. Also
dann keine Katzenvideos, ja? Auf gar keinen Fall Katzen.
Nein, keine. Also vor Budgetprüfung keine Katzenvideos. Und ich sage manchmal so in Vorträgen etwas plakativ mit dem Augenzwinkern, so, also glückliche Controller sind halt ein Geschäftsrisiko, weil die nicht mehr genau hinschauen. Es gibt tatsächlich diesen Nachweis, dass wenn man so richtig gut drauf ist, dann kommt man in den Bereich der Overconfidence. Dann kommt man nicht mehr dahin, so genau hinzuschauen. Es ist so ein bisschen wie leicht besoffen. Und das kennen wir ja alle. Dann hält man sich ja auch für ein bisschen schöner und toller, als man in Wirklichkeit ist. Und so ähnlich ist das dann auch mit den Budgets und den Zukunftsplänen. Deswegen kritisch hinschauen, eher ein bisschen abdämpfen, kreativ sein, Zukunft einladen, Katzenvideos oder was auch immer dich glücklich macht.
Übrigens, Overconfidence ist ja genau der Grund, warum es überhaupt Gründer gibt in Deutschland, ne? Also wenn man sich selbst betrügen würde, wenn man sich selbst quasi so ein bisschen die rosa-rote Brille schauen würde, würde man viele Dinge gar nicht starten. Da gibt es ja meines Wissens auch Forschung zu, ne?
Definitiv. Es ist fast ein bisschen traurig, aber depressive Menschen sehen die Welt relativ realistisch. Also es ist wirklich so, es gehört zum Zeichen einer normal gesunden psychologischen Verfassung, dass man eigentlich so ein bisschen die rosa-rote Brille aufhat, in Bezug auf sich selbst, aber eben auch in Bezug auf so Chancen von einem Unternehmen. Und man weiß nicht, ob das kausal ist, aber als Begleiterscheinung, also depressive Menschen sehen die Welt so, wie sie ist, und das ist nicht gut für die Stimmung.
Kommen wir nochmal zurück zu dem, angeschlagenen Mittelständler, der sich Sorgen macht, Krisen, schlechte, laute Kunden und so weiter und so weiter. Katzenvideos ist ein Trick, ja. Was würdest du noch empfehlen? Was gibt es noch für Dinge, die man ganz konkret tun könnte, um vielleicht seine Emotionen woanders hinzukriegen?
Ja, also allgemein haben wir in meiner Branche so ein Prinzip, wir nennen das WWW, What Went Well, was ist gut gelaufen? Man muss einmal verstehen, dass unser Gehirn und der ganze Wahrnehmungsapparat nicht sowas ist wie eine neutrale Kamera, die die Welt quasi so aufnimmt, wie sie nun mal ist, sondern unser Gehirn ist durch evolutionäre Vorgänge über jetzt mehrere Millionen Jahre im Grunde darauf geeicht, sehr stark auf das zu fokussieren, was nicht läuft. Also Probleme da, wo es brennt, da, wo es nicht in Ordnung ist, das findet unser Gehirn geil, um es mal so auszudrücken. Und das heißt, dass wir ganz häufig eigentlich auch die Welt da draußen viel schlechter wahrnehmen, als sie in Wirklichkeit ist. Und wenn dann natürlich die reale Welt, so wie es im Augenblick, glaube ich, ist, ne, mit Russland und Corona und allem, was wir in den letzten Jahren hatten und jetzt Herrn Trump, wenn die dann auch real noch, sagen wir mal, verstörender ist, dann kommt natürlich nochmal eine viel, viel stärkere Last auf uns zu als in Normalzeiten. Und da muss man schon ein bisschen um die eigene Gesundheit und auch die eigene Energie kämpfen. Und das machen wir eben auf ganz viele Arten und Weisen mit WWW. Das heißt erstmal nichts anderes, als dass ich immer wieder anlassbezogen zwischendurch, um mich zu energetisieren oder auch andere Menschen zu energetisieren, darauf fokussiere, was jetzt trotzdem gerade gut läuft. Alles andere mag ja großer Mist sein, aber es ist ja nicht jeder Tag genau gleich schlecht. Und man darf immer wieder mal mit der Aufmerksamkeit dahin gehen, wo es gerade trotzdem was zu holen gibt. Das kann man morgens für sich machen, so ich sitze vielleicht im Auto in der Bahn. Was sind so die 2, 3 High Points, auf die ich mich heute freue? Da kann ich ein bisschen auftanken. Ich kann mich abends im Bett nochmal fragen, was waren jetzt heute so die 2, 3 High Points, die mich erfreut haben. Der Tag mag ja ansonsten, Verzeihung, scheiße gewesen sein, aber da waren trotzdem schöne Dinge. Und das macht man erstmal so für sich, um aufzutanken. Aber man kann natürlich auch die Energie anderer Menschen so ein bisschen steuern, indem ich ihnen bestimmte Fragen stelle. Ich habe zum Beispiel früher in meinem Job, als ich noch Führungskraft war, meine Leute zum Wochenende immer gerne gebeten, mir nochmal Feedback zu geben. Was waren eigentlich so aus deiner Sicht jetzt die 2, 3 besten Momente, die deine Arbeit zu einer wirklich guten Arbeit gemacht haben? Und dann schickt man die Leute mit den Gedanken ins Wochenende, ist gut für die Erholungsqualität. Alles, was brennt, alles, was stört, ist ja am Montag sowieso wieder da. Aber wie gut die Erholungsqualität zwischendurch war, das macht schon einen großen Unterschied. So, dieses WWW kann man auf unglaublich viele Arten und Weisen machen. Das kann man für sich selbst machen, das kann man im Gespräch machen, das kann man online machen. Wall of Fame, da gibt es ganz, ganz viele schöne Dinge. Ich weiß, dass es immer so ein bisschen billig klingt, wenn ich das erzähle, aber die Wirkung davon, wenn man das regelmäßig macht, ist wissenschaftlich sehr gut nachgewiesen, ist stimmungsaufhellend, hat was zu tun mit Stärken entdecken, eigene Stärken, Stärken bei den anderen Menschen entdecken. Es ist also tatsächlich sehr wertvoll. Man muss es nur machen.
Was hältst du von der Technik, sich sozusagen einen Kraftort vorzustellen, zu gucken, wo ist mein Lieblingsort, ein Ort, der mir gut tut und den quasi in dem Moment sich präsent zu machen, vorzustellen, um wieder Kraft zu haben?
Ich mag sowas sehr gerne. Mein Kraftort ist übrigens real auf Wangerooge an der Nordsee, auf einer ganz bestimmten Buhne, auf einem Stein, weil ich da früher tatsächlich gesessen habe. Also ich brauche mir den gar nicht imaginieren, sondern den gibt's wirklich. Das Wichtigste ist bei solchen, ich nenne es jetzt mal Interventionen, immer die Passung zwischen Mensch und Intervention. Das heißt, manche Leute sind sehr gut darin, sich solche Dinge vorzustellen, dann ist das wunderbar. Andere können das nicht so gut. Andere brauchen andere Zugänge. Was mir deswegen auch nochmal ganz wichtig ist, Bewegung ist unglaublich wichtig. Wir sitzen heute alle viel zu viel. Und jetzt nur mal ein wichtiger Hinweis, wenn wir viel Stress haben, produziert der Körper ja entsprechende Hormone. Also es wird Adrenalin ausgeschüttet, es wird unter anderem auch Cortisol ausgeschüttet. Das sind so die Hormone, die diese typische Fight-Flight-Reaktion vorbereiten.
Also kämpfen und fliehen, ne?
Ja, genau. Also ich habe Stress und dann muss ich irgendwas damit machen. Früher hätte ich gesagt, also bin ich stärker, kann ich draufhauen, bin ich schwächer, kann ich abhauen. Weiß ich noch nicht so genau, stelle ich mich tot. Das gibt's auch noch. Fight, flight, freeze. Also kämpfen, rennen oder sich totstellen. Der Punkt ist einfach, diese Stresshormone müssen nach der Stressphase wieder aus dem Körper heraus. Sonst können sie uns tatsächlich schädigen. Das ist jetzt nicht was, was sofort passiert, aber zum Beispiel das Cortisol. Wenn das im Blut verbleibt, dann sagt der Körper irgendwann, ich will es gerne loswerden, es wird aber nicht abgebaut. Wo ist denn hier meine Cortisoldeponie? Und ich mache das jetzt sehr plakativ, aber ein Teil der Cortisoldeponie im Körper sind unsere Gefäßinnenwände. Das heißt, Leute, die viel Stress haben und nicht wissen, wie sie den Stress wieder abbauen können, die stressen sich über die Jahrzehnte wirklich die Gefäßwände eng. Und das kann man dann tatsächlich langfristig sogar sehen in so Gesundheitsstatistiken. Und deswegen die wichtige Information, Cortisol baut sich am besten ab bei körperlicher Bewegung. Das heißt jetzt nicht, dass man immer gleich einen Marathon laufen muss, aber schon zwischendurch viel aufstehen, mal eine Runde um den Block gehen, 5-10 Minuten spazieren gehen. Oder Lisa Lin, eine gute Freundin von mir, ist Weltmeisterin im Fitness-Bodybuilding, die sagt immer, Leute, wenn ihr zwischendurch Zeit habt für einen Snack, also wenn ihr Zeit habt für einen Schokoriegel, wenn ihr Zeit habt für eine Zigarette, wenn ihr Zeit habt für einen Plausch in der Kaffeeküche, dann habt ihr auch Zeit für einen Exercise-Snack. Und sie sagt den Leuten halt, dann machst du halt mal eben 10, 15 Kniebeugen am Platz oder du machst vielleicht so ein bisschen so Liegestütze, die muss man ja nicht da auf dem Boden machen, aber also lieber 6-7 Mal eine Minute Exercise-Snack über den Tag als gar nicht. Und auf die Woche hat man dann auch eine ganze Menge aufsummiert. Also der Körper, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich bin ja Psychologe, ich bin auch gerne Psychologe. Trotzdem betone ich immer wieder, wie wichtig der Körper auch für das seelisch-emotionale Wohlbefinden ist.
Also man ist schlecht drauf, man macht sich Sorgen. Ich habe mir schon die Katzenvideos reingezogen. Lauf jetzt nochmal um die 4 Ecken, das dauert nur 3 Minuten und gehe dann zurück zu meinem Team, weil meine wichtigste Aufgabe ist Energie, Energie, Energie. Genau das muss ich weitergeben. Kann man so zusammenfassen?
Ich finde, das ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Aufgaben von Führungskräften. Es gibt natürlich ganz viele andere Themen, die auch unglaublich wichtig sind. Aber gerade diese emotionale und energetisierende Komponente, die wird, glaube ich, noch zu stark unterschätzt. Und jetzt sind wir ja auch in Deutschland, eine sehr, ich nenne es jetzt mal so ingenieurslastige Kultur. Also da geht es eher um Systeme und Prozesse und dass das alles gut funktioniert. Und dann überträgt man ja vielleicht solches Gedankengut manchmal auch auf die Führung von Menschen. Und Menschen haben aber eben nochmal ganz andere Bedürfnisse als eine Maschine oder ein Prozess. Wir sprechen da in der Forschung auch manchmal vom sogenannten Heliotropen-Prinzip. Also Helios ist ja die Sonne und Trop ist immer die Wendung. Das bezeichnet im Pflanzenreich diese Dynamik, dass manche Pflanzen ja ihre Blätter und Blüten anhand des Sonnenlaufs ausrichten können, um quasi mehr von dieser wärmenden, nährenden Energie zu tanken. Und Menschen metaphorisch sind halt auch heliotrop. Die brauchen auch nicht nur klare Anweisungen, sondern die brauchen auch gute Energie, Wertschätzung, Respekt. Und wenn ich in der Lage bin, das aus der Führungsrolle heraus zu transportieren, dann bin ich auf jeden Fall besser, als wenn ich einfach nur fachlich hervorragend bin.
Das ist meine Rolle. Ich habe das geschafft, ja. Ich habe selbst Energie wieder gewonnen, habe es auch vermittelt, das Gefühl, oh, mein Team geht da mit, gib Energie. Ich fahre nach Hause und breche fast zusammen, weil ich den ganzen Tag über eine Rolle gespielt habe, den ganzen Tag über Energie geben musste und jetzt stehe ich da. Wie gehe ich denn selbst damit um? Das ist ja wie eine Lehre vielleicht, ne? Gott, jetzt habe ich diese Rolle gespielt den ganzen Tag. Was mache ich dann?
Ja, das ist natürlich eine ganz komplexe Frage und ich möchte das so ein bisschen zweiteilen. Wenn mir das zwischendurch mal passiert, dass ich abends zu Hause bin und denke, jetzt bin ich völlig leer und ich habe alles gegeben oder auch ein bisschen mehr, würde ich sagen, okay, dann sind wir halt im Bereich Neudeutsch Self-Care unterwegs. Dann muss ich natürlich verstehen, wie kann ich jetzt für mich abends aufladen? Und das hängt für mich zum einen mit der Frage zusammen, mit wem verbringe ich den Abend? Also habe ich da Menschen um mich herum, die sich selbst auch ein bisschen wie Sonnenschein anfühlen, bei denen ich aufladen kann? Habe ich für mich Rituale gefunden? Gehe ich noch zum Sport? Gehe ich in die Sauna? Also habe ich verstanden, was mir gut tut und was mich da auch auflädt?
Also das ist quasi Self-Care, Selbstfürsorge, Achtsamkeit, was einen selbst angeht. Das ist so quasi das.
Genau.
Gibt's ja viele, viele Bücher drüber, ne, die man dann, was man alles tun kann, um sich was Gutes zu tun.
Ja, deswegen, also ich bin zum Beispiel eher so der Typ Sport. Wenn ich richtig kaputt bin, dann gehe ich nicht auf die Couch und dann gehe ich gerade noch zum Sport, weil ich weiß, dass ich mich hinterher wieder besser fühle. Sei es jetzt Fitnessstudio oder ich bin so ein schön Wetterläufer, im Sommer dann vielleicht auch nochmal eine Runde joggen gehen. Andere brauchen mehr Ruhe, die gehen in die Sauna, machen Meditation. Vielleicht spiele ich ja auch irgendwie ein Instrument. Also das hat ja auch sowas Meditatives. Es geht einfach darum, dass ich verstehe, wo ich selbst mich auch wieder aufladen kann. Und auch in Gegenwart von welchen Menschen ich abends wieder auflade. Das ist unglaublich wichtig. Ich wollte jetzt nur noch ergänzen auf der anderen Seite, wenn ich aber merke, dass ich jeden Abend richtig in der Uhr bin, wie wir bei uns in Hamm sagen, also wenn das wirklich jeden Abend der Fall ist, dann ist das natürlich was eher Gefährliches, was dann so in Richtung Burnout tendiert. Und dann würde ich mir ehrlicherweise langfristig auch die Frage stellen, ob ich einfach in der richtigen Rolle bin. Also ob ich das langfristig weiter ausüben möchte, das, was ich dort tue, ob ich vielleicht einen Partner, eine Partnerin im Unternehmen an der Seite brauche, die eher so diese menschelnde Seite verkörpert. Also nicht jeder Mensch ist dafür geeignet, 8, 9, 10 Stunden am Tag mit Menschen zu sprechen. Ich bin mit 40 aus meiner Konzernführungsrolle raus, aus vielen, vielen Gründen. Einer davon ist, dass ich weniger mit Menschen zu tun haben wollte. Ich wollte nur noch einen halben Tag mit Menschen und einen halben Tag mit Büchern zu tun haben. Dann bin ich Professor geworden. Aber also wenn ich ganz stark zum Beispiel auf der introvertierten Seite unterwegs bin von meiner Persönlichkeit her, dann muss ich mich langfristig ehrlich auch mal fragen, also bin ich in der richtigen Rolle, wenn ich 5, 6 Tage die Woche 8 Stunden mit Menschen sprechen muss? Oder kann ich mich da ein bisschen rausziehen und jemanden finden, der das für mich übernimmt, zumindest teilweise, also irgendwie ein Sparringspartner, Counterpart? Weil ansonsten ist das schon ein ziemlich treffsicherer Weg in den Burnout und dann hat auch keiner was davon.
Aber du bist jetzt schon, Nico, auf dem Weg zu einer Lösung. Ne? Ich erkenne vielleicht, das ist gar nicht meine richtige Rolle. Ich bin da reingeraten über viele Jahre, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist das gar nicht das, was ich wirklich kann, will, tun sollte. Was ich immer wieder erlebe, sind Unternehmer, die sich dann selbst Vorwürfe machen, ne? Denen es nicht gut geht, sie keine Energie haben und das wiederum dann sich zum Vorwurf machen.
Ja.
Was sagst du dazu als Psychologe?
Ja, also da, und das klingt so ein bisschen wie das Gegenstück zu dem, was ich eben gesagt habe, also so bewusst positiv bleiben. Aber nochmal, es geht ja darum, anlassbezogen zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun. Wir haben auf der anderen Seite etwas, was wir in der Forschung Selbstmitgefühl nennen. Das klingt erstmal so ein bisschen weich und ist tatsächlich auch an die buddhistische Idee des Mitgefühls angelehnt. Das geht zurück auf eine sehr bekannte amerikanische Professorin, die heißt Christine Neff. Und die sagte mal etwas pointiert, aber ist, glaube ich, richtig. Das Erste, wenn du ein Problem nicht haben willst, hast du schon zwei. Also du hast ein Problem, willst es loswerden, weißt aber nicht wie, hast du schon zwei Probleme. Und das andere, was sie auch sehr pointiert und richtig sagt, ist, wenn die Menschen so mit ihren Freunden umgehen würden, wie sie mit sich selbst umgehen, dann hätten sie keine Freunde mehr. Also die schlimmsten Dinge, die wir in der Regel über uns selbst hören, die sagen nicht andere Menschen zu uns, sondern die sagen wir selbst in unserem inneren Dialog. Und dummerweise neigen gerade sehr leistungsmotivierte Menschen unter diesem fiesen inneren Dialog. Und dazu gehören in der Regel Unternehmer, dazu gehören Führungskräfte. Und das heißt, die merken dann zum Beispiel abends, jetzt bin ich richtig kaputt oder es hat heute vielleicht auch nicht alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe irgendeine Verhandlung mit dem Kunden versemmelt. So, wenn jetzt ein guter Freund zu mir kommen würde, würde mir erzählen, ey, guck mal, ich habe einen schlechten Tag, ich habe es irgendwie verbockt, hast du ein bisschen Zeit für mich? Da würden wir in der Regel sagen, ja klar, lass uns ein Bier trinken gehen oder was auch immer dem Menschen dann in dem Augenblick helfen würde. Zu uns selbst sagen wir dann aber in der Regel im inneren Dialog, scheiße, das hätte nicht passieren dürfen und warum war ich so dumm? Also wir sind quasi so ein bisschen gescheitert und holen dann metaphorisch auch noch die Neunschwänzige heraus und peitschen uns dann im inneren Dialog aus. Und dann haben wir nicht nur den eigenen Stress, sondern auch den Metastress. So.
Und dann geht's ja noch schlechter.
Richtig.
Weil es dir noch schlechter gilt,
ja,
bestraft sich noch mehr. Also eigentlich ein Teufelskreis, oder?
Das ist ein ziemlich interessanter Teufelskreis. Und Selbstmitgefühl ist jetzt etwas, das ist jetzt nicht wie so ein kleiner Trick oder so ein Lifehack, sondern es ist eher etwas, was man über die Zeit kultivieren kann. Das kann man lernen. Da geht es zum einen darum, dass ich erstmal so ein bisschen Achtsamkeit gegenüber meiner eigenen Fehlbarkeit und ich sage jetzt mal ganz bewusst meinem Leid entwickeln, das ist halt diese buddhistische Sprache, dass ich also nicht das immer sofort alles wegdrücke, sondern erst auch mal schaue und sage, okay, es ist gerade so, ich gucke mir das mal an. Was ist es denn eigentlich? Das ist so das Erste. Das Zweite, was ich unglaublich wichtig finde und auch übrigens dann wieder für Führungskräfte und Unternehmer, dass ich aber auch verstehe, dass dieses Unperfektsein und halt nicht immer alles hinkriegen und abends auch einfach mal total fertig sein oder vielleicht auch mal ein paar Tage, dass das nicht etwas ist, was mich von anderen Menschen trennt, sondern was mich quasi mit ihnen verbindet. Also dieses Unperfektsein und Scheitern und natürlich so im Großen und Ganzen irgendwann auch alt und krank werden und sterben, das ist ja sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, den wir als Menschen überhaupt haben. Und trotzdem haben viele Menschen Angst davor, das zu zeigen. Und durch dieses Selbstmitgefühl lernt man mit der Zeit, genau das eigentlich auch so ein bisschen nach vorne zu kehren. Und meist macht einen das sympathischer für die anderen Menschen. Man fühlt sich danach ein Stück weit verbunden. Und die dritte Komponente ist, das kann man eben zum Beispiel durch Meditationen kultivieren, aber da gibt es auch wunderbare Bücher zu, ist mit der Zeit sich selbst so ein bisschen gütiger zu behandeln, auch im Angesicht der eigenen Unperfektheit. Also quasi eben nicht immer gleich sich selbst nochmal auszupeitschen, sondern zu sagen, es reicht ja schon, dass ich jetzt gerade nicht so erfolgreich war. Morgen ist ein anderer Tag, aber ich muss mich deswegen jetzt nicht auspeitschen. Und mir hat das über die Jahre wahnsinnig geholfen, einfach viel entspannter mit mir umzugehen. Und das ist schon eine echt gute Sache. Also große Empfehlung.
Aber gab es einen Punkt für dich, wo du das geschafft hast, wo du weg von der Selbstverurteilung zu einem selbst besseren Gefühl für dich selbst, Self-Compassion gegangen bist?
Ja, das ist ein Weg, ne? Das ist ja nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Ich bin ja von Haus aus Psychologe, und sagt man ja nach, dass wir auch nicht so ganz frei von Macken sind und deswegen habe ich ja auch ganz viele Ausbildungen durchlaufen. Aber sagen wir mal so, bei mir ist zum Beispiel der Background, ich war in meiner Jugend auch ein sehr guter Tennisspieler und mein Vater war Lehrer und Sportlehrer und war mein Trainer und immer besser werden und besser werden und noch besser werden. Das ist so diese Dynamik, in der ich aufgewachsen bin. Und was mir, ich würde sagen, so bis Anfang 30 immer gefehlt hat, ist eigentlich dieses WWW, was ich eben beschrieben habe. Also man kann ja besser werden wollen und sich weiter optimieren und trotzdem lernen, gütig zu schauen auf das, was schon da ist und das auch anzunehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich dann so in den Mit-30ern Richtung 40 und jetzt bin ich ja mittlerweile schon 46 gelernt habe. Es gibt so ein schönes Zitat von einer kanadischen Schauspielerin. Ich versuche das mal eben auf Deutsch zu übersetzen. Du, ist so eine Metapher aus der Kunst. Du kannst ein Werk sein, was noch in Arbeit ist und gleichzeitig schon ein Meisterwerk. Also auf Englisch ist es wie you can be a masterpiece and a work in progress at the same time. Also du kannst stolz sein auf das, was du erreicht hast und kannst da dankbar für sein und trotzdem natürlich schauen, was ist noch nicht da und wo möchte ich mich weiter verbessern, wo möchte ich auch mein Unternehmen hinwickeln. Aber wenn sozusagen die Dankbarkeit und das Gute nicht gesehen wird, dann wird es sehr schnell blutarm und frustrierend und, glaube ich, auch einfach freudlos. Und das kann man eben kultivieren. Das gelingt mir nicht an allen Tagen gleich gut, aber wenn ich mich jetzt heute mit 46 vergleiche mit meinem Ich vor 20 Jahren, da möchte ich also nicht mehr tauschen. Das ist schon gut so.
Also eigentlich auch eine Kultivierung von Dankbarkeit, oder? Also zu sagen, ja, Dankbarkeit ist etwas, was wirklich zentral sein kann, auch für deine eigene Psyche. Und wenn du es schaffst, Dankbarkeit auch auszudrücken gegenüber anderen, auch gegenüber dir selbst, dann ist das etwas, was dir sehr helfen kann.
Ich bin ein riesengroßer Freund davon, das absichtsvoll zu kultivieren. Und ich weiß, dass das dann immer so ein bisschen weich klingt und so Psychokacke hört man ja auch manchmal. Verzeihung, ist ja so. Aber auch da ist die Forschungslage unglaublich klar. Also wenn ich es schaffe, zum einen mir selbst mit einer gewissen Dankbarkeit zu begegnen, aber natürlich auch anderen Menschen mit Dankbarkeit zu begegnen, die auch zum Ausdruck zu bringen, was ja auch wieder eine große Führungstugend ist, dann ist das mit Sicherheit sehr, sehr wertvoll. Und vielleicht ja sogar, ich bin jetzt gar nicht so spirituell angehaucht und ich bin auch nicht mehr irgendwie Teil einer Kirche. Aber wir müssen ja am Ende anerkennen, dass vieles im Leben ja auch vielleicht einfach glückliche Fügungen sind. Ne? Angefangen bei der Frage, in welche Familie werde ich hineingeboren? Und diese Idee, dass Menschen so Self-Made-Menschen sind, das ist ja immer ein großer Bullshit. Also niemand ist ein Self-Made-Man oder Woman, sondern es sind immer unglaublich viele andere Menschen, die uns helfen. Manchmal glückliche Fügungen, manchmal glückliche Zufälle. Und vielleicht auch einfach mal anzuerkennen und dankbar zu sein für das, was einem geschenkt wurde und da so ein bisschen hinspüren, das ist auf jeden Fall auch etwas, was so die Lebenszufriedenheit steigert. Und ja, also auch da, großer Fan, gerne mal ausprobieren, wenn es bisher nicht geklappt hat.
Der Slogan von Impulse-Netzwerk ist ja, mach es, also immer machen, tun, umsetzen. Vielleicht muss man auch lernen, es gibt nicht nur machen, was du selbst machen kannst, sondern auch mal geschehen lassen. Ja, und vielleicht anerkennen, es gibt Dinge, die kannst du nicht machen.
Ja.
Da bist du angewiesen auf andere.
Ja, ich erinnere mich gerade an so einen Clip, den ich neulich auf Facebook gesehen habe. Da kriegst du ja in den Reels immer so kurze Ausschnitte. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das genau war, aber das war eine Dankesrede von Christoph Waltz, von diesem Schauspieler, der ja unter anderem jetzt auch schon 2 Oscars gewonnen hat mit Tarantino. Und er sagte eben auch, ich werde manchmal gefragt, wie viel Prozent von meinem Erfolg ist eigentlich Können und wie viel Prozent ist eigentlich irgendwie Glück und Zufall und andere Leute. Und er sagte eben pointiert, 100% Glück und andere Leute. Also ohne die wäre ich halt mal überhaupt nichts. Und ja, so dieses, jetzt kommt so ein großes Wort, also dieses Hineingeworfensein in die Existenz und das auch zu sehen und zu akzeptieren mit allen Chancen und allen Begrenzungen, das finde ich durchaus auch wichtig, weil so ätherisch sich das anhört, das kann einen dann auch wieder ein bisschen erden und das tut ja auch gut.
Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, jetzt erst recht, so heißt dieser Podcast, gegenüber dem Team, jetzt erst recht Energie zeigen, energetisieren, hast du gesagt, und dann für sich selbst, genau das Gegenteil, in eine Demut reinkommen, in Dankbarkeit hineinkommen, also quasi einen anderen Blick auf sein eigenes Leben werfen. Kann man das so zusammenfassen oder wie würdest du das beschreiben?
Ich habe dir gerade zugehört und auch zugeschaut, was du so für Bewegungen mit den Händen dabei gemacht hast. Und ich hatte tatsächlich gerade so ein bisschen dieses Yin und Yang vor Augen. Ne? Also eine harte Komponente, eine energetisierende Komponente, auch mal klare Ansagen machen, präsent sein, da stehen, sich breit machen. Und dann auf der anderen Seite eben auch weich sein können, aufnehmen können, sich helfen lassen können. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Und nochmal, es ist eben nicht eine Lösung, die immer hilft, sondern dieses Spüren, was braucht es im Moment, aber was brauche ich auch im Moment? Und das dann anlassbezogen zusammenführen. Das ist nicht einfach, aber das wäre der Weg aus meiner Sicht.
Vielen Dank, Nico, für deine Zeit. Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war Jetzt erst recht, ein Podcast von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt erst recht-Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes.